Labor Inside, Folge 14. Some like it hot, Entzündungsmarke in der Praxis. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labor Swati Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Felix Endler, hallo. Ich bin Medizinstudent und absolviere derzeit das letzte Tertial meines klinisch-praktischen Jahres in einer Hausarztpraxis in Niederösterreich.
Und wir werden gemeinsam heute über Entzündungsmarker plaudern und die praktische Anwendung.
Und wir freuen uns schon drauf.
Ja. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Und wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Felix.
Dir auch einen guten Abend.
Heute reden wir über etwas, das du wahrscheinlich im Studium in der Pathologie mindestens 15 Mal lernen musstest, die Entzündung bzw. die Marker zur Entzündung, die kennst du ja bereits, das sind diese fünf berühmten Säulen, die jeder Medizinstudent wahrscheinlich im dritten Semester eingeprügelt bekommt.
Im ersten schon.
Oh, bei uns war es erst im dritten.
Ja, bei uns war es schon im ersten, das wurde die klassischen Ruber, Kalera, Dolor, Funktionaler, Tumor.
Ja, also Rötung, Entzündung, Schmerzen, eingeschränkte Funktion und Schwellung. Tumor bedeutet in diesem Fall Schwellung. Und Entzündung ist ein ganz zentraler Prozess im Körper. Natürlich bei vielen Erkrankungen, vor allem Infektionen, haben wir Entzündungsreaktionen und der Klassiker ist dann natürlich Fieber. Aber auch bei jeder Umbaufunktion, wann immer irgendetwas Neues entsteht, entsteht auch eine kleine Entzündungsreaktion. Und ohne Entzündung gibt es beispielsweise auch keine Wundheilung. Das heißt, wenn man sich verletzt, dass das wieder zusammenwächst, ist das auch natürlich eine im Kleinen physiologische Entzündungsreaktion, die natürlich so gehört. Wir reden eigentlich darüber, woran erkenne ich Entzündungen in der Praxis? Und der älteste Marker, den kennen wir schon seit 100 Jahren, ist natürlich das Fieber. Es steigt die Temperatur durch die Entzündungsmarker. Das ist eine Reaktion des Immunsystems, vor allem über sogenannte Botenstoffe, die Zytokine. Und da ist vor allem Interleukin 6 und Interleukin 1 relevant, die das Fieber verursachen und die damit die Temperatur erhöhen. Im Labor tun wir uns da etwas leichter. Wir haben natürlich auch Entzündungsmarker und die helfen uns in sehr vielen Fällen weiter. Welche Marker können wir messen? Wir haben das klassische Blutbild, wie du weißt.
Genau, da haben wir die Leukozyten, die mal der Hauptentzündungsmarker sind. Dann noch diverse Blutzellen, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
Und über die wollen wir ganz kurz plaudern. Das Blutbild ist ein wunderbarer Marker, der sehr rasch reagiert, aber auch sehr unspezifisch ist. Wenn man in den zweiten Stock steigt, über die Stiege, nicht über den Lift natürlich, dann steigen auch die Leukozyten um 20% und vor allem auch die neutrophilen Granulozyten. Das sind die Marker, die man sonst klassischerweise mit einer bakteriellen Entzündung assoziiert. Also bei einer bakteriellen Entzündung haben wir typischerweise eine Neutrophilie, das heißt sehr hohe neutrophile Granulozyten. Auch hier gilt, so wie beim roten Blutbild, vergessen Sie bitte die Prozentwerte, schauen Sie immer auf die Absolutwerte. Die Prozentwerte sind eine historische Altlast, die wir eigentlich mit uns schleppen, die wir eigentlich abschaffen sollten am Befund. Und bei Viruserkrankungen, bei viralen Infekten steigen typischerweise die Lymphozyten. Das heißt, üblicherweise habe ich dann eine Lymphozytose und damit habe ich einen ersten Hinweis, wo ich das unterscheiden kann. In der Praxis ist es leider nicht ganz so, weil üblicherweise beginnt die Entzündung mit einem Anstieg der Neutrophilen, dann kommen die Lymphozyten, da ist die Entzündung etwas weiter fortgeschritten, auch wenn sie bakteriell ist. Und am Ende kommen dann Eosinophile. Das heißt, in der Praxis ist das Blutbild leider sehr unspezifisch und sehr variabel. Jeder Raucher hat erhöhte Neutrophilenwerte und jede Schwangere auch.
Genau.
Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass Rauchen ist wahrscheinlich nicht gesund, aber das ist jetzt kein Marker einer akuten Entzündung. Was messen wir noch? Wir messen natürlich auch noch klassische Marker, das ist die Blutsenkung. Weißt du, was bei der Blutsenkung passiert, Felix?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich wird da einfach das Blut in EDTA-Violen, also wir machen es in der Praxis noch so, dass wir die manuell auslesen, ihr macht das im Labor automatisch, einfach für eine gewisse Zeit hinstellen und schauen, wie schnell, um wie viel Millimeter sich die Erythrozyten absenken. Und anhand dieser Geschwindigkeit kann man eben auf Entzündungen hindeuten. Ist allerdings relativ unspezifisch, wie wir wissen. Wirklich Sinn macht es hauptsächlich meines Wissens bei rheumatischen Erkrankungen.
Richtig. Also die Blutsenkung ist ein sehr spannender Teil. Wenn eine Entzündung vorherrscht, dann aggregieren, dann hängen sich die roten Blutkörperchen zusammen im Blut und bilden sogenannte Geldrollen. Das heißt, sie hängen zusammen und diese Zellkomplexe sinken etwas rascher ab unter der Schwerkraft, wenn man das Blut stehen lässt. Das ist bereits seit den 1890ern in etwa bekannt. Und lustigerweise wissen wir bis heute nicht, warum das so ist, aber wir können es messen. Und seit den 20er Jahren hat ein gewisser Herr Westgren die geniale Idee gehabt, hinter das Blutröhrchen aus Glas ein Millimeterpapier zu hängen oder ein Lineal und einfach zu schauen, wie weit die roten Blutkörperchen absinken. Nach einer und nach zwei Stunden, das sind die berühmten 1- und 2-Stunden-Werte, die man messen kann. Heute haben wir das Problem, gerade bei der Blutsenkung, die ist relativ sensibel, reagiert auf Virusinfekte und bakterielle Infekte, aber auch auf rheumatische Erkrankungen. Dort ist ja eigentlich die Domäne dieser Blutsenkung, weil da ist ganz typisch, auch rheumatische Erkrankungen sind Entzündungen, also das kann Gelenksrheuma sein, das kann etwas anders sein oder eine Autoimmunerkrankung. Da ist typischerweise das C-reaktive Protein, der klassische Entzündungsmarker, nicht sehr erhöht, aber die Blutsenkung deutlich erhöht. Dafür ist die Blutsenkung nach wie vor von Bedeutung. In der Praxis ist das eher was Historisches. Und Vorsicht, bei jeder Blutarmut und bei jedem Tumor ist natürlich die Blutsenkung auch erhöht. Und das heißt, es ist nicht unbedingt ein Erkrankungsmarker. Es gibt auch Leute, die haben jahrelang eine erhöhte Blutsenkung und sind völlig gesund. Die haben das einfach. Deine Großmutter hatte übrigens das auch und ist doch über 80 geworden. Der zweite wichtige Marker, und den man heute misst, statt der Blutsenkung, ist, man misst das sogenannte C-reaktive Protein. Das ist ein ganz spannendes Protein, das in der Leber synthetisiert wird, als Reaktion auf eine allgemeine Entzündung, als Reaktion auf diese Botenstoffe, die die weißen Blutkörperchen aussendet, vor allem das Interleukin 6, induziert das CRP, das C-reaktive Protein. Das steigt mit einer gewissen Verzögerung an, ist aber dafür sehr einfach und sehr billig zu messen. Und C-reaktives Protein ist ein wunderbarer Marker, vor allem kann man damit sehr gut unterscheiden, ob das ein Virusinfekt ist oder eine bakterielle Entzündung. Bei einem Virusinfekt steigt das C-reaktive Protein kaum, es ist nur leicht erhöht, während es bei bakteriellen Entzündungen sehr stark ansteigt, oft Werte über 50 sind klare Hinweise auf eine bakterielle Entzündung. Einzige Ausnahme sind Infektionen mit Masernviren, aber die erkennt man ja, dass der Patient dann leicht gefleckt ist, wenn er vor einem steht.
Genau. Sollte an sich seltener vorkommen, aber mittlerweile.
Mittlerweile doch leider wieder häufiger. Also Masern sind die einzigen Viren, die auch erhöhtes CRP machen. Aber ein C-reaktives Protein über 50 ist für den Hausarzt ein ganz klares Zeichen. Oje, ich brauche wahrscheinlich Antibiotika.
Genau, das ist dann hauptsächlich die Schnellabklärung mittels Schnelltestgerät, wo man dann bei gerade fiebernden Patienten, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt eher bakteriell, viral, braucht man wirklich ein Antibiotikum. Von 5 Minuten circa dann rausfinden, CRP jetzt, wenn es jetzt um die 10 ist, kann man sagen, es ist viral ziemlich sicher. Ab so 20, 30, 40 aufwärts wissen wir, es geht wahrscheinlich eher in die bakterielle Richtung und die Patientin wird dann, oder der Patient wird ein Antibiotikum brauchen.
Warum mache ich Werbung für diese Point of Care Tests? Damit könnte man bis zu 40% der Antibiotika einsparen. Und wir wissen ja alle, bei einem Virusinfekt helfen Antibiotika eigentlich gar nicht. Und führen allerdings damit zu erhöhten Resistenzen, wenn man unnötig Antibiotika verteilt, dass dann eher resistente Bakterien entstehen. Das ist etwas, was nicht ganz ungefährlich ist. Antibiotika haben auch Nebenwirkungen. Das ist auch das große Problem. Je leichter zugänglich Antibiotika sind in einem Land, desto mehr resistente Bakterien gibt es und desto größer sind die Probleme damit. Ganz beliebt ist es in Griechenland. nach 2 Tagen im Spital kann man damit rechnen, dass man mit einem multiresistenten Keim, einem medizinresistenten Staphylococcus aureus, einem MRSA heimkommt. Und das ist etwas, was relativ unangenehm ist, weil man das dann mit extrem unangenehmen Antibiotika-Kombinationen
behandelt. Ich glaube, in Griechenland kriegt man das Antibiotikum sogar in der Apotheke rezeptfrei.
Richtig.
Je nach Apotheker abhängig, aber ich glaube, wenn man Fieber und ich will und zahlt, hat man es recht schnell.
Und das gibt natürlich dann auch diese Probleme. Das heißt, ich kann mit einem CRP-Schnelltest sehr einfach zwischen bakteriell und viral unterscheiden und damit sozusagen gezielt in der Praxis Antibiotika einsparen.
Das lässt sich auch sehr gut einsetzen, wenn die Patienten vor einem sitzen und sagen, sie brauchen unbedingt das Antibiotikum, weil sie das immer oder warum auch immer haben wollen und man ihnen dann zeigen kann, schauen Sie, CRP unter 3 wird nichts bringen, ist ein Virusinfekt. Und dass man die Patienten jetzt auch, obwohl man selbst dann oft in der Untersuchung schon gemerkt hat, auch mit dem Wissen heimgehen lassen kann, dass man sich das genau angeschaut hat und dass sie das auch selbst gesehen haben. Und dann sehen sie es meistens auch ein oder gehen zu einem anderen Arzt.
Gut. Natürlich, bei jedem Test muss man die Limitationen kennen. Das C-reaktive Protein wird bei Frühgeborenen noch nicht gebildet. Das heißt, bei Frühgeborenen muss ich andere Tests nehmen, wenn ich den Verdacht habe, dass die eine Entzündung haben. Und gerade bei Frühgeborenen sind diese Sepsisfälle ja extrem gefährlich. Das Zweite, was man auch bedenken muss, CRP braucht um die 24 Stunden, bis es ansteigt nach einer Entzündung. Es gibt in der Praxis sehr selten akute Lungenentzündungen, die so rasch auftreten, dass das CRP noch negativ ist und der Patient geht es saudreckig. Nach 24 Stunden sollte es auf jeden Fall ansteigen.
Wobei, da wird man es auch in der klinischen Untersuchung dann bemerken.
Das merkt man sehr stark in der klinischen Untersuchung. Hier gibt es einige neuere Marker, die ein bisschen schneller ansteigen. CRP steigt natürlich auch bei jeder Operation sowie jeder Entzündungsmarker. Auch ein Chirurg ist ein Entzündungsreiz, ein sehr starker. Also gerade bei Bauchoperationen oder bei Knochenoperationen steigt das CRP relativ stark. Und es hat eine Halbwertszeit von 24 Stunden, das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis es absinkt. Das heißt, nach einer Operation muss ich den Verlauf messen. Eine CRP-Bestimmung kostet unter 1 Euro, das ist durchaus verträglich. Und damit kann ich dann sozusagen abschätzen, ob eine neue Entzündung entsteht oder nicht.
Beziehungsweise muss man dazu auch sagen, wenn jetzt nach einer Hüftimplantation das CRP leicht erhöht ist in den ersten Tagen, dass man jetzt nicht sofort auf einen Protheseninfekt hinschließt, sondern dass das einfach oft in den meisten Fällen das postoperative CRP ist.
Ja, und keine Sorge, Infektionen nach Operationen brauchen meistens ein paar Tage, bis sie sozusagen wirklich auftreten und manifest werden.
Das war immer das Schöne, die Infektsuche auf der Unfallstation, weil irgendwer das CRP zu früh bestimmt hat und sich dann der Unfallchirurg gefürchtet hat.
Was bringen die neuen Entzündungsmarker? Das ist das sogenannte Procalcitonin. Das steigt ein bisschen früher an als das C-reaktive Protein. Es gibt einige Studien, dass man gerade mit dem Procalcitonin auf Intensivstationen vielleicht ein bisschen besser Antibiotika einsparen kann. Wenn das Procalcitonin wieder absinkt, ist die Infektion unter Kontrolle und dann kann man das Antibiotikum wieder absetzen. In der Praxis fällt aber ein massiver Publikationsbias auf. Die Studien, die festgestellt haben, dass das Procalcitonin besser ist als das klassische CRP, Procalcitonin ist wesentlich teurer und wird vor allem von einer Firma vertrieben, die das Patent drauf hat. Und diese Studien wurden alle von dieser Firma unterstützt. Während andere Studien, die nicht unterstützt wurden, eigentlich gezeigt haben, es ist kein relevanter Unterschied. Das heißt, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch wenn das Procalcitonin Einklang in einige Guidelines gefunden hat, gerade bei den Anästhesisten. Der zweite Marker, der spannend ist, ist das Interleukin 6. Das ist das Zytokin, das sozusagen bewirkt, dass C-reaktives Protein ausgeschüttet wird. Das steigt eine Spur früher an, schwankt dafür wesentlich stärker und sinkt etwas rascher wieder ab. Aber auch hier ist die Bestimmung wesentlich teurer. Das heißt, in der Praxis, in der allgemeinen Praxis, kann man auf diese Marker getrost verzichten. Es sei denn, man möchte es besonders teuer haben und dem Labor eine Freude haben. Das ist auch der Grund, warum diese Marker zum Beispiel von der österreichischen Gesundheitskasse nicht gezahlt werden. Ein Thema ist beim C-reaktiven Protein. Das war vor 30 Jahren sehr modern. Man sieht, wie sich Dinge wiederholen. Da hat man herausgefunden, dass Leute, die eine leichte Entzündungsreaktion haben oder leicht erhöhtes CRP, das noch so im Normalbereich ist, Wir reden hier beim CRP, Vorsicht, es gibt zwei Einheiten, es gibt Milligramm pro Deziliter und es gibt Milligramm pro Liter. In Österreich sollte eigentlich nur mehr Milligramm pro Liter verwendet werden. Einige Spitäler, darunter das größte Österreichs im 9. Bezirk, weigert sich nach wie vor, auf den österreichweiten Standard umzustellen.
Die meisten Spitäler, außer meines Wissens teilweise der Wiener Gesundheitsverbund, hat noch die alte Einheit.
Entsprechend gibt es aber auch zwei Normalwerte. Bei Milligramm pro Deziliter sollte der Normwert kleiner 0,5 sein, bei Milligramm pro Liter, klar, das ist das Zehnfache, eben kleiner 5.
Das Problem ist, durch die Zehnerpotenz kommen recht schnell Verwechslungen auf, überhaupt wenn man jetzt nur am Telefon den CRP-Wert durchgibt.
Das heißt, C-reaktives Protein immer mit Einheit bekannt geben. Vielleicht schaffen wir es in 10, 20 Jahren, dass sich in einem Land mit Österreich, mit überschaubar vielen Labors, sich die Leute auch auf eine Einheit einigen.
Problematisch ist das dann meistens bei so Ambulanzberichten, wo es nur reindiktiert wird. Da steht dann CRP 12 und kein Mensch weiß jetzt Milligramm oder...
Richtig. Und international üblich sind längst schon die Milligramm pro Liter. Das heißt, da sind wir noch ein bisschen antiquarisch unterwegs. Ganz wichtig ist, Leute, die zwar noch ein normales CRP haben, es aber schon leicht erhöht haben, üblicherweise sagt man, wenn das C-reaktive Protein kleiner 1 Milligramm pro Liter ist, dann hat der Patient ein sehr geringes Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen. Wenn es 1 bis 3 ist, dann steigt das Risiko etwas und wenn es größer 3 ist, hat er doch ein erhöhtes Risiko. Zusätzlich zu den klassischen Risikofaktoren, die wir alle kennen, Rauchen, Blutdruck, erhöhte Blutfette, erhöht auch die Entzündungsreaktion das Risiko, mehr oder weniger einen Herzinfarkt und eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen. Das heißt, Entzündungsmarker sind auch ein wichtiger Risikomarker bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wann ist das zum Beispiel der Fall? Zum Beispiel bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen, mit Rheuma, die chronische Entzündungen haben, aber auch bei Patienten, die zum Beispiel irgendwelche chronischen Zahnentzündungen haben, die steigern damit auch das Herzinfarktrisiko. Deswegen kann man auch das C-reaktive Protein dafür verwenden. Wichtig ist, wenn es deutlich erhöht ist, dann ist es meistens eine akute Entzündung, dann sollte man das nicht zu ernst nehmen und vielleicht einmal nach einer gewissen Zeit wiederholen. Dazu ein kurzer Marker. Früher hat man dafür besonders sensitive CRP-Tests verwendet, das ultrasensitive CRP. Heute kann man die normalen C-reaktiven Proteintests machen, die sind schon so sensitiv, dass wir auch in diesem Bereich heruntermessen. Das heißt, heute brauche ich kein ultrasensitives CRP, weil auch das von der Krankenkasse in Wien nicht gezahlt wird. Das heißt, Patienten mit einem leicht erhöhten Entzündungsmarker zusätzlich zu den Blutfetten sollten dann sozusagen besondere Maßnahmen ergreifen, damit sie ihr Gesamtrisiko ein bisschen senken. Unser großes Problem ist, wir wissen noch nicht genau, was wir mit den Patienten machen sollen, die jetzt leicht erhöhte Entzündungsmarker haben, wie wir bei denen gezielt das Risiko senken.
Ja, man kann ja schon die Ursache beheben, gerade mal zum Zahnarzt schicken, so schauen, gibt es irgendeine andere chronische Ursache für den dauererhöhten CRP-Wert?
Und eine letzte Bitte, seien Sie großzügig bei älteren Patienten oder bei Diabetikern mit dem C-reaktiven Protein. Gerade dort merkt man auch sehr schwere Entzündungen oft klinisch nicht an. Die Patienten sind bestenfalls ein bisschen verwirrt oder ein bisschen müde. Oft haben sie gar kein Fieber oder sehr wenig Fieber, haben aber bereits eine Sepsis, das heißt, sie haben eine sehr schwere Entzündung mit Bakterien im Blut und sind lebensbedrohlich krank. Das übersieht man oft. Das heißt, gerade bei diesen Patienten sollte man relativ großzügig sein mit der CRP-Bestimmung. Wie gesagt, die Kasse zahlt unter 1 Euro für eine CRP-Bestimmung. Das heißt, die Mehrkosten sind wahrscheinlich überschaubar im Vergleich zum Nutzen. Was möchten wir euch mitgeben? Take-Home-Messages. Eine C-reaktive Proteinbestimmung hilft sehr gut, um bakterielle von viralen Entzündungen in der Hausarztpraxis oder in der Allgemeinpraxis zu unterscheiden und ist eigentlich in nahezu allen Fällen ausreichend, um eine Entzündung zu diagnostizieren. Die Blutsenkung brauche ich eigentlich nicht mehr bei der Entzündungsdiagnostik, außer ich habe den Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung. Da ist sie nach wie vor sinnvoll und da sollte sie auch nach wie vor gemacht werden. Die neuen Entzündungsmarker wie Procalcitonin, Interleukin 6, die im niedergelassenen Bereich von den Kassen nicht übernommen werden und die relativ teuer sind, kann man machen, sie bringen aber relativ wenig Zusatznutzen, die freuen eigentlich nur das Labor. Also wir haben natürlich nichts dagegen, wenn die öfter bestimmt werden. Und man kann eigentlich mit Point-of-Care-Tests, also mit Tests direkt beim Patienten, das gibt Schnelltests, die in wenigen Minuten ein Ergebnis ausgeben, kann man sehr viel Antibiotika einsparen.
Genau, und auch gerade bei so fiebernden Patienten oder Bauchschmerzpatienten bringt das halt sehr viel, gerade in der Diagnostik, wenn man in 5 Minuten einen CRP-Wert hat und weiß, okay, ist viral oder ist jetzt nichts Dramatisches oder wir brauchen ein Antibiotikum und müssen uns das weiter abklären.
Gerade bei Bauchschmerzpatienten bewundere ich die Allgemeinmediziner nicht, weil sie müssen sehr rasch unterscheiden, ist das etwas Kritisches, etwas Dringendes, etwas Schwerwiegendes, genau. Oder ist es, wie Gott sei Dank in den meisten Fällen, etwas Harmloses oder ein normaler
Infekt? Gerade bei den Bauchschmerzpatienten bin ich sehr großzügig, da kriegt eigentlich fast jeder einen Schnell-CRP-Test und dann weiß man schon schnell weiter, okay, Appendizitis oder irgendein anderes entzündliches Geschehen, ja, nein, und hat recht schnell eine Antwort oder eine Richtung, in die es hingehen kann.
Das war's schon wieder für heute und zum Abschluss hätten wir noch eine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemanden, den ihr nicht mögt. Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber bei weitem nicht alles. Das heißt, wir freuen uns auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at, genauso wie Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Und wir bemühen uns natürlich, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das heißt auch, dass wir versuchen, Fakten von Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Aber medizinische Wissenschaft beruht bekanntlich auf Versuch und Irrtum. Und es können sich Erkenntnisse selbstverständlich ändern. Und wie die Geschichte zeigt, haben bisher oft die Irrtümer überwogen. Wir haben heute den Mai 2026. Vielleicht erzählen wir euch in einem oder in 2 Jahren etwas ganz anderes. Und beachtet bitte auch, wir haben natürlich mit unseren Anwälten gesprochen, deswegen müssen wir darauf hinweisen, dieser Podcast richtet sich an das medizinische Fachpersonal. Wir freuen uns auch über jeden anderen Interessierten, der diesen Podcast hört. Aber bitte bedenkt, wir Labormedizin haben ein bisschen eine einfachere Sicht auf die Welt. Und das ist auch kein Wunder, unsere Patienten haben schließlich 16 mm Durchmesser und sind Blutröhrchen. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich kein Gespräch mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin ersetzen. Die kennen euch schließlich seit Jahren als ganzen Menschen und nicht nur aufgrund eines Laborwertes. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns in einer Woche wieder hören. Danke und auf Wiederhören.
Danke und auf Wiederhören.